Tatsache ist, dass ich damals, als ich in dem Internat in Freiburg war, an einem oben ein Telefon von der Mutter bekommen habe. Da war ich knapp 16, ja, um die 16. Und die Mutter hat gesagt, du musst sofort heimkommen, der Papi ist krank. Der Papi ist schwer krank und du musst heimkommen und schauen. Und das war der Anfang von meiner eigentlich ersten Palliativbegleitung.
Das ist Jocelyn Pampalucci und das Telefon, das sie von ihrer Mutter bekommen hat, hat alles verändert. Jocelyn Pampalucci hat ihren Vater als junges Mädchen begleitet, bis er gestorben ist. Die Erfahrung hat sich ihrer Erinnerung eingebrannt und sie hat Folgen für ihr ganzes weiteres Leben. Heute ist Jocelyn Pampalucci 74, sie ist Psychologin und Psychotherapeutin. Und sie hat viel mit Menschen gearbeitet, die entweder selber schwer krank waren oder andere Menschen in so einer schweren Zeit begleitet haben. Auch viele Familien mit Kindern, die ihre Mutter oder den Vater verloren haben. Das ist der Podcast von Palliaviva. Ich bin Rebecca Häfeli und ich habe Jocelyn Pampalucci bei ihr zu Hause besucht.
Ich lebe mit meinem jetzigen Mann, wenn ich seit 34 Jahren zusammen bin, hier in Winterthur mit unserem Hund, der 13 ist und ein ganz grosser Goldschatz ist, weil er uns auch über schwierige Zeiten einfach begleitet hat und treu war.
Der Hund läuft hier manchmal ein bisschen rum. Vorne ist er mal gekommen, hat so ein bisschen den Kopf auf mein Bein gelegt. Er braucht auch Aufmerksamkeit und vielleicht hört man im Hintergrund ein bisschen Gitarre spielen. Das ist dein Mann, der unten in einem anderen Zimmer Musik macht. Genau. Ich bin ja eigentlich auf dich gestossen, weil jemand von Palliaviva mir gesagt hat, du seist Psychotherapeutin und hast Erfahrung mit Familien, wo ein älterer Teil gestorben ist. Wie kommt das, dass du ausgerechnet jetzt mit dieser Situation Erfahrung hast? Ist das ein Zufall?
Also, ich bin nicht eine kirchengläubige Person, aber es gibt so Teile in mir, die gläubig sind oder Vertrauen haben oder wie das Gefühl haben, es ist wie festgelegt, was einem passiert oder wo man hingeführt oder hingezogen wird. Mich dünkt es jetzt im Verlauf von meinem Leben sowieso. Bei mir sind immer wieder Türen aufgegangen, wo ich, wenn ich zurückdenke, mir als Mädchen oder als Jugendliche nicht hätte vorstellen können. Sind mir aufgegangen, sind mir glückt. Und dass ich als Psychologin respektive Psychotherapeutin mit viel kranken und sterbenden Kindern in Berührung gekommen und begleitet habe und dann je länger je mehr auch mit Familien, wo eins von der Familie am Sterben war, das hat mich gefunden, das habe ich nie gesucht, das war nicht in meinem offiziellen Plan.
Es hat mich gefunden, sagt Jocelyn Pampalucci, und man kann es vorwegnehmen, so manches anderes, was sie in ihrem Leben bis jetzt erlebt hat, ist auch nicht in ihrem offiziellen Plan gestanden. Und man würde es, wie es schwere und traurige Erlebnisse sind, auch niemandem wünschen. Auf das kommen wir noch zurück. Angefangen hat also alles mit dem Telefon von der Mutter, wo Jocelyn Pampalucci 16 und im Internat in Freiburg war. Aufgewachsen ist sie mit zwei Brüdern im Kanton Luzern. Die Eltern haben ein Lebensmittelgeschäft. Und das Telefon von der Mutter ist völlig unerwartet gekommen.
Also ich bin dann heim, natürlich am anderen Tag, mit dem Gefühl von, kann ja wohl nicht so schlimm sein und der Papi ist doch nie krank. Und als ich heimgekommen bin und der Papi gesehen habe, war er einfach bleich und dünn gewesen. Und dann hat es geheissen, irgendwann oder übermorgen werde er operiert. Dann ist Nierenkrebs im absolut vorgeschrittenen Stadium festgestellt worden. Und dann ist halt zunehmend das ganze Tragische von, er ist todkrank, er wird nie mehr gesund, es gibt absolut keine Hoffnung oder Hilfe für ihn, ist einfach bei uns ausgebrochen, in der ganzen Familie. Mutter am Boden, Mutter hat den Vater geliebt und verehrt. Und ich war dann einfach da und habe das alles gehört und mitbekommen. Und ich glaube, in dem Moment bin ich gerade auf der Stelle erwachsen worden. Ich habe einfach müssen, aber ich habe auch können.
Wieso hast du die Rolle bekommen, deinem Vater zu pflegen? Es hat ja noch andere Geschwister gehabt.
Ja, das habe ich, wo alles ein bisschen glätter war. Die Frage habe ich der Mutter dann schon mal gestellt. Du sag mal, wieso hast du mich quasi heimgerufen und nicht meinen Zwillingsbrüder auch noch zum Beispiel, weil es beide als Unterstützung oder ihn. Und dann hat sie ganz komisch geschaut, ganz eigenartig. Also, hey Mädli, du bist doch Tochter von der Familie. Und das gehört sich einfach von einer Tochter von der Familie, dass die Tochter von der Familie das übernimmt. Und wenn ich meine ganze Verwandtschaftsgeschichte durchschaue, die riesig gross ist, meine Mutter ist von, hat, ja, da sind es 12 Kinder, beim Vater sind es 11 Kinder. Und ich habe dann die Frauenrolle wirklich einmal genauer angeschaut und durchstudiert. Das ist ganz klar Frauensache. Da ist man stark, da hebt man durch und stellt alles andere hinten an.
Du bist vor die Tatsache gestellt gewesen. Wie ist es nachher weitergegangen? Also der Vater ist operiert worden und dann ist er wieder heimgekommen?
Nein, als der Vater operiert worden ist, war er einmal eine Zeit im Spital gewesen, ich weiß nicht mehr wie lange, und ist gerade im Spital an die Dialyse gehängt worden. Und dann hat es geheissen, jetzt soll er in die Reha auf Brisago in die Klinik Hildebrand. Und die Mutter hat, wie sie war, einfach entschieden, du gehst mit. Und sie musste daheim im Geschäft schauen. Und ein Onkel, ein Bruder vom Vater, hat mitgeschaut. Und das war mein riesengroßes Glück gewesen. Ich kann einfach mit meinem geliebten Papi, wir haben es immer total friedlich, schön, sehr vertraut, habe ich einfach 3 Wochen in die Klinik dürfen. Ich habe dort irgendwie ein Bett bekommen. Ich weiß nicht einmal mehr über sein eigenes Zimmer. Aber ich habe ihn begleitet. Er hat mir aus seinem Leben erzählt, was ich vorher nie von ihm vernommen habe. Und nachher ist er heimgekommen und ist einfach daheim im oberen Stock und ist das Geschäft gewesen. Und oben in seinem Schlafzimmer. Und da habe ich sehr viel neben ihm dann geschlafen, habe ihm zu essen gegeben oder habe mit ihm gegessen, habe ihn gewaschen, habe ihn geschaut. Bis er gestorben ist, noch 7 oder 8 Monate. Und ich war immer dabei gewesen. Und die Brüder sind ab und zu am Wochenende aus dem Internat heimgekommen. Und dann haben wir es gut gehabt. Es war ganz eine eigenartige Stimmung gewesen, weil man hat nicht darüber geredet. Die Mutter hat uns verboten, das Wort Krebs je ins Maul zu nehmen. Also haben wir halt, die Brüder haben ein bisschen von ihren Erlebnissen erzählt. Und wir haben zusammen gegessen. Haben zwischen ihnen Klavier gespielt, also wie sogar ich bin ab und zu in Klavierstunden, hatte zwar nicht Zeit gehabt zum Üben, aber ja, es war einfach ein Zusammensein gewesen. Und dann hat er langsam ganz wahrscheinlich Metastasen im Kopf, ganz komische Zustände bekommen. Das war für die Mutter unerträglich gewesen, für mich unverständlich, weil es kein Buch gab, in dem ich mich informieren konnte. Da habe ich mal den Hausarzt gefragt. Und der hat dann gesagt, ja weisst, das ist jetzt im Kopf, aber du musst nicht mit der Mutter darüber reden. Und dann hat er manchmal so Wahnvorstellungen gehabt, das war nicht schön gewesen. Zum Beispiel, dass er eine Wahnvorstellung hatte, er müsse verhungern, obwohl ich jetzt gerade mit ihm zu Morgen gegessen habe. Und von dem her habe ich einfach ganz viel erlebt und gelernt. Und am Schluss sind auch die Brüder daheim gewesen und unser Vater ist wach. Hat er uns einfach Adi gesagt und ist eingeschlafen. Und ich habe das jetzt schon so manchmal gedacht und habe eine riesige Dankbarkeit dafür, dass ich dort einfach meine absolut erste Lehre gemacht habe und dass ich die gut gemacht habe und dass ich die gerne gemacht habe und dass das alles Sinn gemacht hat. Alles.
Du hast jetzt gesagt, mit der Mutter oder in der Familie haben wir nicht über das Sterben geredet. Hast du mit ihm darüber geredet?
Ich habe etwa 3-mal, ich weiss, in Brisago, sind wir mal ganz schön unter einem Baum gesessen und haben auf den Lago Maggiore rausgeschaut, wo mein absoluter Liebling war für mich. Und dann habe ich probiert und dann ist er gerade in Tränen ausgebrochen und hat einfach stundenlang nicht mehr aufhören können. Und da war er 58, oder? Nachher daheim habe ich es noch zweimal so ein bisschen probiert und habe gemerkt, er will das einfach nicht und das gerade sofort sein lassen. Und ich weiss von der Mutter, dass sie es auch nie gemacht hat. Hat sie mir gesagt.
Also haben Sie nachher darüber geredet? Du mit der Mutter?
Nicht gross. Nein, Mutter war so auf eine spezielle Art gläubig gewesen, dass sie einfach gesagt hat, es wird nicht prägen. Wir können jetzt im Lieb Gott danken, dass er nicht mehr weiterleiden musste. Und das war einfach so gewesen. Und diese Haltung hat sie auch immer wieder, obwohl sie zwischen die schwerst depressiv war, aber die Haltung hat sie sogar mit einem strahlenden Lächeln immer durchgehabt. Ich denke, das ist auch eine Haltung. Ich will das nicht entwerten. Weil sie so auf eine starke Art gläubig war, hat das zu ihr gepasst.
Und er ist zuhause gestorben? Ja. Und du hast ihn zuhause palliativ begleitet? Also eigentlich das, was heute eine Organisation wie Palio Viva macht, natürlich mit spezialisierten, ausgebildeten Pflegefachkräften, hast du als 17-jähriges Mädchen einfach auf dich nehmen?
Ja, es hat niemand gegeben. Es ist auch niemand vorbeigekommen. Es hat, ich weiss nicht, ob es irgendeine Dorfkrankenschwester gehabt hat. Ich habe keine Ahnung. Tante Berta, das war eine Schwester, eine jüngere von meinem Vater, nicht viel jünger. Die hat im gleichen Dorf gewohnt und Tante Berta ist nur nach dem Tod vorbeigekommen. Die hat ihn vorher nie besucht. Und die war Obstschwester. Ich war immer stolz auf Tante Berta, die schliesslich einmal Obstschwester war. Wir haben es noch gut miteinander. Die ist nach dem Tod gekommen. Dann haben wir den Papi zusammen gewaschen und ganz schön angelegt und ganz schön büschelt. Und für das bin ich auch dankbar, dass ich das auch konnte. Allein hätte ich es nicht können. Mutter hätte es nicht können. Aber Tante Berta hat das mit mir professionell gut gemacht. Entschuldigung, wenn ich lache, aber ich denke, es ist eben so etwas Schönes und so etwas Wichtiges. Ich habe das nachher bei so vielen Kindern gemacht. Ich habe es mittlerweile bei erwachsenen Menschen gemacht. Es ist so wichtig, dass man die, heute sagt man, Ritual wirklich macht.
Aber du hast ohne eben entsprechende Ausbildung, du bist da ins kalte Wasser gerührt worden, hast du intuitiv gehandelt, oder? Nehme ich jetzt mal an. Also du sagst ja, du hast kein Buch gehabt, Internet hat es noch nicht gegeben.
Nein, es war 1967. Ja, das Wort intuitiv habe ich wahrscheinlich da gar noch nicht gekannt. Aber ich habe einfach meinen Papi so gerne gehabt und ich habe den Auftrag, den mir die Mutter so ultimativ gegeben hat, nie hinterfragt. Das war so klar gewesen. Und der Hausarzt und mein Vater haben sich ganz gut mögen. Und der Hausarzt ist wirklich einmal sicher einmal in der Woche gekommen und ich hatte Telefonnummern von ihm gehabt. Und er hat mir gesagt, gell, lütsch mir an, wenn etwas ist. Und ich habe schon ab und zu eine Frage an ihn können richten. Eben von dem, von Doha spätestens, wo er so komische Sachen geäussert hat, so verdreht, ja halt, heute würde man sagen, psychotisches Zeug. Und hat mich erklären von den Ableger, ich habe das Wort Metastase damals noch nicht mal gehört, von den Ableger im Kopf und so. Und das hat mir schon geholfen, weil es hat mir, glaube ich, Schritt für Schritt einfach gelangt. Es ist mir, glaube ich, ja auch einfach vorweg, was ich gemacht habe, ist mir einfach alles gelungen. Ja, ich habe keinen Fehler gemacht, glaube ich.
Das Erlebnis mit ihrem Vater, das ist 57 Jahre her. Es geht der Jocelyne Pampalucci aber immer noch ganz nahe, wenn sie davon erzählt. Und es ist auch nicht das einzige, ganz einschneidende Trauererlebnis in der nächsten Familie geblieben. Und auch sie selber ist in den letzten Jahren schwer erkrankt. Der Jocelyne Pampalucci fällt es nicht leicht, darüber zu reden. Auch weil sie als Psychotherapeutin in der Palliative Care viele andere Familien begleitet hat und ihre persönliche Geschichte nicht zu fest in den Mittelpunkt rücken. Gleichzeitig aber weiss sie, dass das Reden darüber aus fachlicher Sicht wichtig ist. In einem Mail schreibt sie mir, in der Traumatherapie sagt man, wenn man offen und ehrlich darüber reden kann, was einem passiert ist, ohne wieder total leidend zu sein, hat man einen großen, wichtigen Schritt, das heißt, ein großes Stück geistig-seelische Verarbeitung gemacht. Schauen wir nochmal zurück in die Vergangenheit. Nach dem Tod von ihrem Vater ist Jocelyn Pampalucci auf England, hat als Au-pair gearbeitet und zurück in der Schweiz eine Schule als sogenannte Heimerzieherin gemacht. Das ist heute eine Sozialpädagogin. Sie hat dann angefangen zu arbeiten, bevor ihr Leben nochmal eine Wende genommen hat.
Ich habe, glaube ich, zu tiefst innen wieder Sehnsucht nach einer Familie gehabt, habe meinen Mann kennengelernt und habe dann ziemlich überstürzt geheiratet. Und ich habe meine beiden Kinder innerhalb von 12 Monaten habe ich meine Tochter und dann meinen Sohn bekommen.
Und wie alt bist du dort?
Ich habe mit 22 geheiratet und nachher mit 25 meine Tochter und mit 26 meinen Sohn bekommen. Und dann sind wir immer wieder spannende Ferien machen. Das war mit meinem Mann dann originell, so ein bisschen Pfadi-mässig. Ich war als Kind auch in der Pfadi. Und dann habe ich in Tessin, wo meine Kinder so 6, 7 waren, bin ich auf einer nassen Stegen ausgeschlüpft und hat mich hinten raus ins Wasser geknallt und ich habe das Genick gebrochen und bin fast gestorben.
Also am See?
Am See. Und zum Glück hat es relativ in der Nähe einen Neurochirurg gegeben, der hat mich zusammengeflickt. Und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich gewusst, mein erster Gedanke so, und jetzt krempelst du dein Leben um. Jetzt wartest du nicht mehr, dass dir jemand etwas auf dem Silbertablett vorbei liefert. Und das heisst, dass du dich jetzt trennst und mit dem Kind selber auf den Weg machst.
Das war ein mutiger Entscheid, der aus der körperlichen Krise, also aus dem Unfall raus eigentlich dann entstanden ist.
Ja.
Und dann bist du gegangen mit dem Kind.
Ja, ich bin sogar gegangen. Wir haben auf dem Land wunderschön in einem eigenen Haus gewohnt. Ich habe gewusst, ich habe keine Kraft zum Fighten. Ich habe keine Kraft zum da Energie investieren und bin in eine Blockwohnung gegangen mit meinen Kindern und bin eben als IAP.
Sag mir noch schnell, das Institut für angewandte Psychologie.
Genau. Und das ist auch eins von meinen Höhepunkten in meinem Leben. Die haben gesagt, ja, und sie können kommen. Und wir freuen uns auf sie. Und das hat meinem Leben, und da bin ich 35, so neuen Schwung gegeben, das Studium. Und ich habe das geschafft mit meinen 2 Kindern. Und bin nachher in diesen Beruf rein und es hätte nicht besser können sein.
Während dem Psychologiestudium hast du dort schon eine Vorstellung gehabt, in welchem Bereich dass du gerne arbeiten würdest?
Für mich ist schon von Anfang an erste Priorität Kind und Familie gewesen. Und was ganz wichtig war, jemand hat mir einmal gesagt, wenn du denn wirklich auf diesem Gebiet eine Stelle willst, setz halt dann schon Psychotherapie-Ausbildung angefangen haben. Und dann bin ich so schnell wie möglich gegangen und habe dann mit einer systemischen Psychotherapie-Ausbildung angefangen. Und die hat mir nachher wirklich meine Existenz gerettet. Und dann bin ich fertig gewesen und habe als erste Stelle wirklich im gleichen Monat, wie ich abgeschlossen habe, die Stelle bekommen auf einer Jugend- und Familienberatungsstelle. Und ja, Judy, hui, mein neues Erwachsenenleben können anfangen.
Jocelyn Pampalucci ist in das reingerutscht oder war angezogen von dem, wo nachher einer von ihren Schwerpunkten im Beruf worden ist. Sie hat angefangen, Familien zu begleiten, wo der Tod ein Thema war. Auch Familien, die ein Kind verloren haben. Sie hat in der Kinderklinik vom Kantonsspital Winterthur und im Kinderspital Zürich gearbeitet und hat sich später selbstständig gemacht. Als Psychotherapeutin in palliativen Situationen hat sie Erfahrung um Erfahrung gesammelt. An eine Situation ganz am Anfang kann sie sich gut erinnern.
Da habe ich ein Telefon bekommen von einem Hausarzt, der gesagt hat, hast du einen Moment Zeit? Und ich, ja. Dann hat er gesagt, weisst du, ich habe eine 40-jährige krebskranke Frau begleitet, also das heisst, ich begleite die ganze Familie, den 40-jährigen Mann, die 40-jährige Frau, die jetzt an einem Lungenkrebs krank ist, sie hat nie im Leben eine Ziege geraucht. Die haben ein 5-jähriges Mädchen und einen noch nicht mal jährigen Bub. Und meine Grenzen sind erschöpft. Und ich glaube, der Mann, wahrscheinlich auch die Frau, die ist jetzt im Spital und will heim. Und die Kinder, die sollten einfach jemanden haben. Und ich, ja, gib dem mal die Telefonnummer, er soll mir anrufen. Und ich habe aufgehängt mit dem Hausarzt. Und der Mann läutet mir gerade an und sagt, sie, jetzt hat mir der Doktor sowieso gerade von Ihnen erzählt. Das ist ja unlieb. Aber bin ich denn psychisch krank, dass ich so etwas brauche? Das ist ein Schlüsselerlebnis, wo ich denke, das sollte zu den Leuten. Weil im Angesicht vom Tod, egal wie alt das jemand ist, oder vor allem in einer Familie mit einem Kind oder mit einem jungen Mami oder Papi, ist das Elend dermassen gross, das schafft von mir aus gesehen jetzt einfach niemand allein. Da braucht es, und jetzt kommt nochmal mein wichtiger Satz, da braucht es einfach ein Netzwerk. Ein Netzwerk von interdisziplinären Menschen. Und natürlich ganz, ganz zuoberst oder zuvorderst immer die Familie und immer die Freunde. Aber der Tag hat 24 Stunden und die Woche hat 7 Tage. Und das schafft man, glaube ich, wirklich am besten, wenn man sich vernetzen kann, respektive auch jemand da ist, der hilft, das Netzwerk zu spinnen. Und ich glaube, können sagen, dass durch meine Erfahrungen ich einfach auch fähig geworden bin, ja, halt ungeniert zu vernetzen.
Und wenn du jetzt sagst, das schafft eigentlich niemand ohne psychotherapeutische Begleitung, dann meinst du, sowohl Eltern als auch Kinder brauchen sie, wenn so ein Schicksal in einer Familie ist?
Oh ja, weil ich einfach früher oder später habe ich gemerkt, es brauchen es eh alle, weil die Kinder gehen in die Schule, haben Gespänchen, haben es lustig, gehen in die Lager und sie haben eine sterbende Mami daheim. Ja, wie organisierst du das? Wie kommunizierst du das? Ich habe jenste Kinder kennengelernt, die nicht getraut haben, in der Schule zu erzählen, dass sie daheim eine sterbende Mami haben. Und der Papi hat dem Kind geholfen, weil er es mit dem Kind, weil er ja so noch bei dem Kind dran war, in dem Kind wollte einen Liebesdienst tun, dass er es ja mit dem Kind nicht zerbricht. Zum Beispiel.
Hast du dort vor allem deine Aufgabe gesehen, in dem Vernetzen? Oder geht es zu einem grossen Teil auch darum, dass man mal abladen kann, wenn man betroffen ist?
Also zuerst kommt es können lernen. Also ich bin ganz viel einfach seit eh am liebsten zu den Leuten heim. Weil dann bin ich bei ihnen am Stubentisch gesessen. Sie haben vielleicht gefragt, ob ich auch noch gerade mitesse. Sie sind halt gerade. Oder mit ihnen auf dem Sofa. Und dann ist gleich vielleicht das kleinste Kind schon über mich hineingekräsmet. Und dann hat man eine Runde schon gelacht. Und hat sich kennengelernt. Und sukzessive ist die Frage gekommen, und wer gibt es bei euch auch noch? Oder gibt es bei euch einen Hausarzt, der heimkommt? Ist zum Beispiel auch so ein ganzes wesentliches Beispiel in der heutigen Zeit. Gibt es einen Hausarzt, der heimkommt und ich erlebe Familien hier in der Stadt, die sagen, ah nein, unser Hausarzt macht keinen Hausbesuch. Und dann fängt meine Audit durch eine Netzwerkarbeit halt an.
Neben dieser Netzwerkarbeit nimmt mich gleich Wunder, wo ist dann der psychotherapeutische Anteil?
Das ist immer so schwierig. Hey? Was ist denn Psychotherapie? Das hat mich ja so viele Eltern auch immer wieder gefragt. Und das ist eben ganz, ganz schwierig zu erklären. Ich habe ja dann verschiedene Psychotherapie-Ausbildungen gemacht. Die eine nur halbe Strecke, zum Beispiel Musiktherapie, weil ich halt einfach selber schon so viel Musik gemacht und hatte und in meiner Praxis einen Haufen verschiedenste Instrumente hatte, nicht einfach zum Musik machen, sondern einfach zum Klang machen. Zum Klang machen zu Freude, zum Klang machen zu verrückt sein, zum Klang machen zu traurig sein. Und das andere ist Spielen, ob es jetzt mit Lego oder kleinen Figürli oder sogenannten Handpuppen oder Plüschtierli ist, hilft, Geschichte, die abläuft, wo das Tragische und Traurige ist zu spielen, rauslassen. Oder Kinder sind im Stand, schon relativ schnell ihre Wünsche zu spielen. Ihre Wünsche natürlich vielleicht, dass Mami gesund kommt. Aus dem heraus kann man dann Klänge machen, spielen, verbal formulieren, Zeichnungen machen, Bilder malen, schauen. Und was würde passieren, wenn das Wunder nicht passieren würde? Also du meinst, wenn die Mami würde sterben? Ja, das habe ich auch schon gedacht. Und die Kinder sind die Ersten, die fähig sind, auf das Antwort zu geben.
Also es geht schlussendlich, wenn ich jetzt das richtig verstehe, schon auch darum, Kinder dort hinzuführen, dorthin zu begleiten, an die Realität halt auch.
Ja, absolut. Aber eben Therapeutin heisst nicht Macherin, sondern Therapeutin heisst Begleiterin. Ich mache selber mit. Oder fragen, hey, soll ich auch mitspielen? Oder ein Familienbild malen. Und dann war es ein gemeinsam auf dem Weg. Und das kranke Mutti oder Mami sitzt vielleicht auf dem gleichen Sofa oder im Bett nebendran und kommt alles mit über und ist einbezogen in den. Und das ist dann der therapeutische Prozess. Und das ist am Schluss Lebens- und Ressourcenbegleitung. Aber es ist eben halt auch Sterbebegleitung. Und es passiert wunderbar.
Was hilft es konkret dem Kind oder der Familie? Ganz konkret, wenn dann der Tod eintritt?
Wenn ich bei den Leuten daheim bin, und es ist ein Prozess, der mehr oder weniger lang geht, das Wissen ist schon da, der Geist weiss schon, die Mami ist todkrank, die Mami stirbt wahrscheinlich, aber die Seele hinkt so hinten rein und braucht einfach Zeit und mit dieser Begleitung, mit dem therapeutischen Miteinander säuferlich Schritt für Schritt gehen. Und was meinst du? Und was willst du? Und würdest du dich heute am Abend getrauen, jetzt als Geburtstagsfest von deiner Freundin gehen, zum Beispiel? Nein, ich gehe nicht von Mami weg. Ich will zwar so gerne, es gibt so eine lässige Party. Mal. Mami, darf ich gehen? Und die Mami sagt, ich möchte, dass du gehst. Und das Mädchen war bereit gewesen, nach dem Prozess zu sagen, Mami, ich komme dann wieder. Und ist an die Geburtstagsparty und hat das anscheinend genossen. Ist nachher erzählen. Hat Mami am anderen Tag die gleichen Cupcakes backen, die es gegeben hat an dem oben. Das ist für mich angewandte Psychologie oder angewandte Therapie. Und von diesen Beispielen gibt es ganz viel. Und das Mami ist zum Teil wie, schon ein bisschen abwesend, also man sieht, das Mami ist am Sterben. Und gleich getraue Kind die Schritte nach außen in dieser vertrauten Welt, wo sie sind, mit der richtigen Freundin und mit dem Fußballclub, natürlich auch mit einem Trainer, der weiss, und mit einem Vater, der das dreht, wieder teilzunehmen, und das ist grossartig.
Und so wichtig für gut können weiterzuleben.
Ja, und so war das auch. Das ist eine traurige Erfahrung und es kommt wellenweise, aber das ist ja sowieso die Erfahrung, die man macht, wenn jemand stirbt, aber mit der Zeit die Mami oder der Papi oder das Kind in guter Erinnerung hat, verstärkt sogar vielleicht die Freude am Leben oder Dankbarkeit, dass man weiterleben kann und dass es einem gut geht.
Es gibt Menschen, die den Rang ins Leben nach so einer Erfahrung nicht mehr finden. Darum ist es in den Augen von der Jocelyn Pampalucchi umso wichtiger, Spezialistinnen und Spezialisten für palliative Situationen auch aus der Psychologie beizuziehen. Jocelyn Pampalucchi kann extrem gut nachvollziehen, was Menschen durchmachen, wo in der Familie einen, manchmal auch gerade mehrere Schicksalsschläge erleben. Sie hat selber ihren Sohn verloren, wo er Mitte 30 war. Zu dem Zeitpunkt war sie wieder geheiratet, jetzt mit dem Reto Pampalucchi, der eine Hausarztpraxis in Winterthur hatte und als Palliativmediziner arbeitet. Mit ihm ist sie seit mehr als 30 Jahren zusammen und mit ihm hat sie ihren Sohn in den Tod begleitet.
Das ist schwierig, aber für mich auch ganz wichtig, dass ich es aussprechen kann, weil ich eben den Rang ins Leben zurückgefunden habe. Nicht zuletzt, weil mir die beiden Männer, mein Vater und mein Sohn, vorgelebt haben, dass es enorm wichtig ist, dass man einfach ein gutes, farbiges, musisches, naturverbundenes Leben lebt. Wo mein Vater operiert worden ist, habe ich den Mut zusammengenommen und habe den Chefarzt gefragt, ob der Krebs, den er hatte, ansteckend oder vererbbar sei. Ich habe ja damals wie noch nichts gewusst, aber ich konnte gleich die Frage formulieren. Und der Arzt hat mich ein bisschen komisch gefunden und hat gefunden, also, was soll das? Sicher nicht. Wahrscheinlich hat er es halt damals selber noch nicht gewusst. Und so hatte ich meine beiden Kinder und zwei wunderbar gesunde, lebensfrohe, intensive, vielseitig begabte und vielseitig interessierte Kinder. Und bei meinem Sohn, der 35 war und hat weder je eine Krankheit oder einen Unfall gehabt. Und mit 35 hat er plötzlich zu meinem Mann gesagt, ich habe fest Rückenweh. Ich habe eigentlich so fest Rückenweh und es läuft mir das Bein durch ab. Und es ist halt keine Diskushernie rausgekommen. Es ist der Gleichlig, das ist dann nach der Abklärung gewesen, schätzungsweise der Gleichlig, bösartig Nierenkrebs gewesen, den mein Vater schon hatte, mit Metastasen schon in der Wirbelsäule. Und dann hat eigentlich das Gleiche nochmal angefangen wie beim Vater. Einfach die Operation, schreckliches Leiden, schreckliche Schmerzen, das Bewusstsein, es gibt keine Chemo, es gibt keine, damals hat es noch nicht mal die Immuntherapie gegeben, einfach nichts. Und 11 Monate später ist auch, wie der Vater, mit uns am Abend zusammen auf dem Sofa gelegen. Ermüdet, dünn, verbraucht von dem dieser Krankheit, aber voll da und sagt Danke für alles und ist ins Universum gereist. Er hat gesagt, ich reise jetzt ins Universum. Und es ist grossartig, wenn jemand noch so einen Satz kann sagen, ich reise jetzt ins Universum, weil er ist nicht mehr da, er ist im Universum. Ich bin zuerst total verstummt. Ich habe zwar gewusst, was auf mich zukommt. Wir haben uns alle darauf vorbereitet. Meine Tochter, also seine Schwester, war da an dem Tag. Er konnte nichts mehr essen, aber er wollte, dass wir um ihn herum sitzen und essen und geniessen. Jetzt hat er so den Finger aufgestreckt, so das Victory-Zeichen aufgehebt. Und das habe ich auch von Kind erlebt, dass die am Gehen sind, sehr genau spüren, wie es um sie steht. Aber nein, sie machen noch das Victory-Zeichen oder irgendwie einen lustigen Spruch. Sterben ist gar nicht so schlimm, hat einmal ein 13-Jähriger gesagt. Die Hauptsache ist, dass du jetzt dann meine Mami tröstest. Und dann ist mir all das wieder in den Sinn gekommen, in meinem Verstummtsein, dass es halt Lebensbögen gibt, die sich in der Neonatologie schon wieder schliessen oder nach 3 Jahren. Oder mit 13 oder wie mein Sohn dann 36 war.
Und ist ja jetzt für deine Tochter, für die Schwester von deinem Sohn wahrscheinlich noch ein wichtiger Punkt, ist das weiter vererbbar? Also das ist ja dann wie so eine Geschichte, die unter Umständen ja noch weitere Kreise zieht. Ist das ein Thema bei euch?
Ja, ist es natürlich. Und das ist nicht lustig. Ich weiß nicht, soll ich das auch erzählen? 4 Jahre später hatte ich durch Zufallsbefund den gleichen Krebs gehabt. Ich musste etwas anderes untersuchen. Und dann sagt die Radiologin, was haben wir denn da? Sie haben ja 2 verschiedene Nieren. Und dann ist das abgeklärt worden. Und mein riesiges Glück bis jetzt ist, dass ich bis jetzt keine Metastase hatte. Ich habe jetzt eine halbe Niere weniger. Es geht mir gut. Aber das Material, das vom Vater, war nicht mehr da. Aber das Material vom Sohn und von mir ist untersucht und verglichen worden von den beiden besten Labors der Schweiz. Und wir haben halt herausgefunden, es ist der gleiche Typ. Wir haben allerdings einen unterschiedlichen Untertyp, aber das spielt für die Gefährlichkeit keine Rolle. Das heisst, meine ganze Familie, meine Tochter und ihre 3 Kinder und meine beiden Brüder und meine jüngeren Brüder, seine 3 Töchter, wir müssen jetzt alle 2 Jahre ganz einen ernsthaft guten Ultraschall von unseren Nieren machen. Und manchmal ist es nicht lustig. Und da kommt dann meine nicht mehr so, wie soll ich sagen, nicht mehr so starke Seite. Ich bin stärker geworden einerseits und auf der anderen Seite habe ich auch eine fragile Seite, wo ich einfach ganz plötzlich halt auch durch einen Trigger irgendwie denke, Jesus, wer ist der Nächste von unserer Familie? Aber ich weiss, andere Familien haben das auch. Haben das beim Brustkrebs, haben das bei anderen Erkrankungen. Und das hilft mir dann auch einfach wieder zu sagen, so, jetzt leist du es gerade auf die Seite. Es wird ja geschaut. Und dann kann ich wieder ins normale Leben. Und switchen. Es ist wirklich ein Switch, den ich mache.
Und jetzt muss man auch sagen, das ist nicht nur der Nierenkrebs, sondern du hast auch noch eine Brustkrebsdiagnose gehabt.
Ja, vor 2 Jahren, erste Operation, so zum Thema, nein, es ist nur eine Zyste, sie werden es dann sehen, und dann hat man es untersucht und gesehen, nein, es ist eben keine Zyste, es ist doch Brustkrebs, dann hat es die 2. Operation gegeben, die grösser war, und keine Chemo, weil das nicht angebracht war, sei zu dem Typus, sondern Bestrahlung und mit so Fatigue-Nachfolge, die nicht lustig ist, was man da auf sich nehmen, wenn man sich sonst gerne bewegt und in der Natur ist und plötzlich einfach nicht mehr laufen kann. Ja, denn alle, und das gehört auch noch zum anderen Thema von vorher, das andere Leute betrifft, es ist unsäglich, was man zu hören bekommt, wenn man einen Menschen verliert oder in den Tod begleitet. Bis nach 3 Monaten es WhatsApp, geht es dir jetzt wieder gut? Das ist bei meinem Sohn so passiert. Oder ja, Brustkrebs ist ja heute keine Sache mehr. Das haben doch so viele Frauen. Und ich habe das von anderen Leuten gehört. Und die kommt dann meine psychotherapeutische Intervention oder Erfahrung oder Hilfe rein, wenn Leute mir schon erzählt haben oder bis heute erzählen, was sie zum Teil von Leuten für Ratschläge bekommen. Also wirklich Schläge, hört auch auf, so unsägliche Sätze zu sagen, die so verletzt sind, die so ungut sind und zum Teil auch kostbare Beziehungen zerstören. Du fühlst dich so missverstanden.
Wenn man jetzt das hört, oder all die ja, Schicksalsschläge, die du erlebt hast, du bist jetzt 74, hast du irgendwie den Gedanken, das ist ungerecht, so viel aufs Mal, warum ich? Oder schützt dich da deine psychotherapeutische Ausbildung davor?
Also ich habe den Satz natürlich sehr, sehr viel gehört. Und ich will nicht sagen, dass ich besser und stärker oder ausgebildeter bin als andere Leute. Klar habe ich das auch gedacht. Vielleicht habe ich es auch mal gesagt, ich weiß es nicht mehr. Es wird dir so den Boden unter den Füßen weggerissen, wenn du etwas erlebst. Also auch damals schon, als ich meinen geliebten Papi begleiten musste. Du weißt nicht, wie du weiterleben sollst. Es macht so keinen Sinn mehr. Und du musst dich wirklich wie neu erfinden. Und das mit dem Sohn war so ultimativ schlimm gewesen. Mittlerweile, also ich habe mich auch schon, als ich ein Kind war, mit Buddhismus beschäftigt. Ich habe immer Bücher gelesen, wo von anderen Leuten, von anderen Ländern, Kulturen, Religionen gehandelt hat. Und ich bin sehr, sehr froh gewesen. Das hilft mir schon. Und ich bin sehr dankbar, dass ich so denken kann oder mich mit anderen verbünden. Und das ist wieder ein anderer Teil. Eben mein Netzwerk, das ich durch das aufgebaut habe, mit Filmen, die ich schaue, Büchern, die ich lese. Oder dass einmal jemand nach meinem Sohn fragt, das kommt ganz, ganz selten vor. Ich habe jedes Mal Freude, wenn es vorkommt. Und dann kann ich mich wieder wie innerlich selber aufstellen, eben mit Hilfe von lieben Menschen und meinem Hund. Oder was ich jetzt merke, ist, dürfen darüber reden. Das ist ganz kostbar.
Also du hast vorhin gesagt, du liest Bücher auch zum Thema, du schaust Filme zum Thema. Gibt es trotzdem auch Zeiten oder Momente, wo du denkst, jetzt habe ich einfach genug von dem Thema? Oder ist es einfach immer so nah bei dir, dass du gar nicht los wirst?
Nein, gar nicht. Nein, also eben, ich habe das auch gelebt. Das ist auch eine psychotherapeutische Intervention, dass man mal etwas reindrücken oder in ein ganz schönes Schächtchen packt. oder in eine Kiste. Man tut sie selber zeichnen oder sogar noch ganz schön verzieren oder ausmalen. Und dass ich sage, so, fertig, mache das manchmal bewusst, manchmal unsicher, unbewusst. Und dann ist das dort drin und bleibt dort drin. Und dann tue ich zum Beispiel singen. Singe noch in einem Chor oder mache Musik. Und bin dann voll drin oder eben gehe in die Natur oder tue mit der Familie oder mit Freunden essen oder jassen und lachen. Und dann ist das nicht da. Und ich bin enorm froh, dass das ich einerseits bewusst machen kann, und ich merke, es funktioniert. Ich kann es sogar zwischen die manchmal stundenweise oder auch einen Tag lang vergessen. Ich glaube, das ganz Wichtige ist auch, dass die Leute, egal wie alt sie sind oder was sie für Erfahrungen gemacht haben oder dazu lernen, wie selber herausfinden, was ihnen hilft.
Menschen darin zu begleiten, das ist für Jocelyn Pampalucci eine wichtige Aufgabe der Psychotherapie im Palliativbereich. Es sei wie ein gemeinsames Herausfinden von dem, was hilft, wenn es traurig und schwierig ist im Leben, jedem Einzelnen oder auch der ganzen Familie. Zu diesem Podcast gibt es auch einen Text auf www.palliaviva.ch und dann den Blog anklicken.